ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend auch von mir.
Es ist zwar reiner Zufall, dass gerade heute Krisenmodus zum Wort des Jahres erklärt wurde. Aber was damit gemeint ist, das dürften Sie wissen bei der SPD, die heute in ihren dreitägigen Bundesparteitag gestartet ist. Ob der Becher dort also eher halb leer oder halb voll gesehen wird, angesichts sinkender SPD-Umfragewerte, eines ungelösten Haushaltsstreits und eines SPD-Kanzlers, in dem laut Deutschland-Trend nur noch wenige einen guten Krisenmanager sehen. Genügend Zündstoff für ein explosives Treffen wäre da. Aber bevor morgen Olaf Scholz selbst der Parteibasis den Weg aus dem Krisenmodus weisen will, stand heute erst noch die Wiederwahl des Parteiführungsduos Saskia Esken und Lars Klingbeil an. Was dabei aus der Stimmung an der Basis herauszulesen ist, berichtet aus Berlin Nicole Konert.
Otto Ellerbrock ist 15 Jahre alt, aus Lüneburg und als jüngster Delegierter zum ersten Mal auf einen SPD-Bundesparteitag. Er hat sich etwas vorgenommen.
Wenn Olaf Scholz hier ist, gehe ich auch gerne zu ihm und werde ihm meine Fragen stellen. Zum Beispiel zum Bildungspolitischen, wie es weitergeht in unserem Land. Weil das ist was, was viele Menschen beschäftigt.
Der Kanzler ist hier und viele Genossen haben Fragen an ihn. Wie geht es nun weiter im Koalitionsstreit über den Haushalt? Wie kommt die SPD wieder aus dem Umfragetief raus? Es könnte der Partei gerade besser gehen.
Man merkt natürlich, dass diese politische und gesellschaftliche Gesamtstimmung, die gerade herrscht, sich auch hier auf die Stimmung im Raum übertragen hat.
Die Stimmung ist verhalten tatsächlich. Ich habe aber gute Hoffnung, dass das nochmal kippt zum Positiven.
Um das Positive bemüht sich die Parteispitze. Die Vorsitzenden wollen die SPD aufmuntern und wiedergewählt werden.
Wir werden gebraucht, liebe Genossinnen und Genossen. Lasst uns keine Angst haben vor all dem, was kommt. Wir wissen, wie man kämpfen kann und wir werden kämpfen, liebe Genossinnen und Genossen.
Krisen über Krisen und sonst nichts von wegen. Wir haben trotzdem geliefert und aus einem starken Koalitionsvertrag gute Politik gemacht. Da steht es. Viel erreicht, noch viel mehr vor.
Die SPD schreibt extra auf, was sie alles geschafft hat. Doch das allein überzeugt hier nicht jeden.
Was wir vielleicht besser machen könnten, wäre das, was wir erreicht haben, auch besser zu verkaufen und das so zu formulieren und so zu kommunizieren, dass es auch in der Bevölkerung ankommt.
Dass die SPD teilweise zu leise ist. Für meinen Geschmack hätten wir auch klarer und lauter sein können.
Lauter sein soll vor allem die Parteispitze. Die Vorsitzenden und der Generalsekretär werden mit vielen Stimmen wiedergewählt und demonstrieren Einigkeit. Denn Konflikte gibt es schon genug. Die Sozialdemokraten beschließen eine Krisenabgabe für Reiche und eine Reform der Schuldenbremse. Ob und wie der Kanzler davon die FDP überzeugen kann, unklar. Klar nur, eine Lösung in der Haushaltskrise muss schnell her. Viele in der Bevölkerung würden sich von der SPD abwenden.
Die Teilhabe ist es. Die Bürger haben vielfach den Eindruck, dass über ihren Kopf hinweg entschieden wird. Deswegen glauben sie nicht mehr an Politik. Und ich glaube, auf der kommunalen Ebene, und das sollte die SPD auch viel mehr, viel stärker machen, soll sehr viel mehr Teilhabe sein, gut durchdachte, sodass es wirklich Einfluss hat.
Auch Otto Ellerbrock beschäftigt das. Am Ende trifft er ihn, den Kanzler. Ohne Foto lässt er ihn nicht gehen. Hat er ihm gesagt, dass er mehr für Bildung tun soll?
Ich muss ehrlich sein, in der Situation habe ich an ganz viele Sachen gedacht, aber daran nicht. Ich war auch ziemlich aufgeregt.
Was hat er ihm dann gesagt?
Ich habe gesagt, dass ich nicht in seine Haut stecken wollen würde.
So mag es hier auch noch manch anderem gehen.
Und vom SPD-Parteitag berichtet unser Hauptstadtkorrespondent Stefan Stuchlik. Stefan, angesichts dieser Ausgangslage war ja eigentlich mit mehr Grollen auch an der Parteibasis gerechnet worden. Warum blieb das im Großen bislang aus?
Ja, es hat den ganzen Tag so einen Hauch von seltsamer Harmonie über diesen Parteitag gehangen. So eine Art verordnete Fröhlichkeit, Zwangsoptimismus. Es scheint mir so, als ob doch viele Delegierte auf die Rede von Olaf Scholz morgen warten. Das wäre ein mögliches Ventil für Unmut. Heute hat es weder Unmut noch grobe oder heftige Debatten gegeben, obwohl die Probleme groß sind. Gerade wenn man sich die Situation der Partei im Land anguckt. Das ist eine Volkspartei, die mittlerweile in Umfragen bei 14% angekommen ist. Angesichts diesen Zustandes fand ich die Wahlergebnisse der beiden Vorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken mit über 80%, ich würde mal sagen, überraschend gut.
Scholz trifft morgen also auf Erwartungen und kommt selbst mit einem ungelösten Haushaltsproblem im Gepäck. Wird es da vom Parteitag Lösungsvorschläge geben?
Die Tatsache, dass Olaf Scholz mit ungelösten Haushaltsproblemen hier auf dem Parteitag auftritt, ist ein Problem für beide Seiten. Für die SPD, weil man sich vorgestellt hat, dass man den Kanzler als Krisenmanager begrüßen könnte, als Olaf Scholz, der in letzter Sekunde den gordischen Knoten Haushalt durchschlägt. Das hat nicht funktioniert. Und für Olaf Scholz ist es ein Problem, weil der Parteitag hier Sachen beschließen könnte, die ihm die Beinfreiheit bei den Verhandlungen mit den Koalitionspartnern nehmen könnten. Denn einiges, was hier auf dem Parteitag für unverzichtbar erklärt wurde, ich sage nur Bürgergeld, überhaupt Sozialleistungen, Klimaleistungen, Industriesubventionen, könnte möglicherweise Verhandlungsmasse sein beim Haushalt. Und man möge sich nur vorstellen, wenn es wirklich passiert wäre, dass heute hier die Abschaffung der Schuldenbremse beschlossen worden wäre. Das war kurz davor. Mehrere Rednerinnen und Redner haben davon gesprochen, sie gefordert. Nach der Rede des Juso-Vorsitzenden hatte man den Eindruck, es kommt zu einer Kampfabstimmung dazu. Wenn das passiert wäre, hätte Olaf Scholz das nächste Problem. Aber die Parteitagsregie hat das geschickt eingefangen. Es blieb, wie gesagt, bei dieser freundlichen, harmonischen Grundstimmung. Und alle warten auf den Kanzler morgen.
Mal sehen, wie es dann morgen da läuft. Vielen Dank, Stefan, nach Berlin. Erst in Thüringen, dann in Sachsen-Anhalt und jetzt auch in Sachsen. Der dortige Landesverband der AfD ist nun bereits der dritte, der vom jeweiligen Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird. 4 Jahre lang hatten Sachsens Verfassungshüter die AfD beobachtet und dann heute diese Einschätzung verkündet. Die Prüfung habe, Zitat, unzweifelhaft ergeben, dass der AfD-Landesverband verfassungsfeindliche Ziele verfolge. Also genau der Landesverband, aus dem Partei-Co-Chef Tino Chrupalla stammt und der im kommenden Jahr auf einen Erfolg bei der Landtagswahl hofft. Einzelheiten von Patricia Klima.
2 Dinge sollten immer weiß sein, Weihnachten und Deutschland, postet ein AfD-Bundestagsabgeordneter aus Pirna in Sachsen. In einem Gastauftritt in Erfurt drohte der sächsische AfD-Vorsitzende Jörg Urban der Bundesregierung.
Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten. Dann richtet das Volk und dann gnade euch Gott.
Aussagen wie diese brachten der AfD Sachsen nicht nur öffentliche Aufmerksamkeit, sondern auch die Beobachtung durch den Landesverfassungsschutz. Heute legte das Amt sein umfangreiches Gutachten vor und stuft die sächsische AfD als erwiesen rechtsextremistisch ein. 2 Jahre lang hatte es die Partei als Prüffall geführt, 2 weitere Jahre als Verdachtsfall.
Dass Begriffe wie Umvolkung, Remigration, Bevölkerungsaustausch auch in aller Öffentlichkeit jetzt verwendet werden. Also hier sehen wir, dass auch in der Diktion nach außen jedenfalls die Partei sich also eindeutig extremistisch äußert. Denn diese Begriffe sind, das ist höchstrichterlich entschieden, als mit dem Grundgesetz nicht vereinbar anzusehen.
Die AfD Sachsen wollte heute dazu kein Interview geben, bezeichnet ihre Einstufung durch den Verfassungsschutz aber in einer Pressemitteilung als wahltaktisch motiviert. Die Hochstufung war absehbar, weil die AfD derzeit stärkste Kraft in den 9 Bundesländern ist. Trotzdem entbehrt die Hochstufung jeder sachlichen Grundlage. Der Verfassungsschutz ist schon längst zum Regierungsschutz mutiert. Sachsens Innenminister betont, das Landesamt habe eine akribische Arbeit vorgelegt, auf dessen Grundlage diese Einstufung erfolgt sei.
Jetzt wird das Landesamt auch in der Folge die nachrichtendienstlichen Mittel einsetzen, die ihm zur Verfügung stehen, die komplette Bandbreite.
In Thüringen und Sachsen-Anhalt sind die Landesverbände der AfD schon als rechtsextremistisch eingestuft. Das hat bisher aber keinen Einfluss auf ihre Umfragewerte. Auf Bundesebene gilt die Partei als rechtsextremistischer Verdachtsfall noch.
Ich gehe davon aus, dass im nächsten Jahr auch der Bundesverband als gesichert rechtsextremistisch eingestuft werden wird und dass das eine Grundlage natürlich nochmal ist, zu bekräftigen, mit so einer Partei kann man keine Koalition eingehen.
Ein Verbot der AfD, wie es zum Beispiel Die Linke fordert, ist mit der Einstufung durch den Landesverfassungsschutz allerdings nicht verbunden. Bei den Landtagswahlen im nächsten Jahr darf die AfD auch antreten.
Und über diese Einstufung durch den Verfassungsschutz habe ich vor der Sendung mit dem Rechtsextremismusforscher Oliver Decker gesprochen. Er ist Direktor des Kompetenzzentrums für Rechtsextremismus und Demokratieforschung an der Universität in Leipzig. Guten Abend, Herr Decker.
Ja, schönen guten Abend.
Nun also der dritte Landesverband der AfD, der als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird. Und gleichzeitig liegt die Zustimmung für die AfD in Sachsen laut Umfragen jüngsten bei 30%, fast ein Drittel. Wie passt das zusammen?
Nun, die Partei ist zwar demokratisch legitimiert, aber war seit mehreren Jahren schon keine demokratische Partei. Das ist die Konsequenz, die wir daraus ziehen müssen. Und für die Wissenschaft ist das so überraschend jetzt nun auch nicht.
Aber wird diese heutige Einstufung der Zustimmung für die AfD schaden?
Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es keine Konsequenzen haben für die Zustimmung der Partei. Die Menschen, die die AfD bisher gewählt haben, wissen, für welche Inhalte die AfD steht. Und sie haben es nicht trotz, sondern wegen dieser Inhalte gemacht. Darauf deuten auch unsere Weiler-Analysen, die wir seit Jahren durchführen, sehr hin.
Und wie erklären Sie sich das? Was sagen Ihre Analysen da? Dieses offenbare Liebäugeln mit Ressentiments oder einem autoritären Staat oder sowas?
Ja, da muss man relativ klar sehen, die Partei hat eine Programmatik, die für die meisten Menschen deswegen ansprechbar ist, weil sie mit Ressentiments bedient. Und damit trifft sie die Bedürfnisse. Die Partei wird nicht gewählt, weil sie Kompetenzen hat, zum Beispiel in der Wirtschaft, Bildungspolitik oder Sozialpolitik. Und das ist auch der Grund. Das ist das, was wir hier sehen. Es gibt dieses Bedürfnis nach autoritären Aggressionen, nach Ressentiments, und die werden von der AfD befriedigt. Und das ist der Grund, weshalb sie jetzt auch so große Zustimmungswerte hat. Das Bedürfnis danach ist sehr groß. Es gibt eine weite Unzufriedenheit in der Bevölkerung.
Aber wenn Sie von den Ressentiments und solchen Dingen reden, wie viel ist denn bei dieser Zustimmung für die AfD auch wirkliche Überzeugung bis hin zu rechtsextremer Gesinnung? Und wie viele sind eben dabei auch die Protestfehler, wie Sie auch sagen, die dann aber von anderen Parteien zurückgeholt werden können? Und warum schaffen die das derzeit offenbar nicht?
Ich würde nicht von Protestwählern sprechen. Das sind durchaus Einstellungsmomente, die hier zum Tragen kommen, die ganz klare Entscheidungen sind. Das hat was mit illiberalen Gesellschaftsbildern zu tun, die hier zu der Entscheidung führen. Und es sind auch keine Protestwähler in der Perspektive, dass sie leicht wieder zurückzugewinnen wären. Das ist eine große Herausforderung. Es gibt mittlerweile für die AfD eine stabile Wählerbindung. Es gibt Menschen, einige, die jetzt zum dritten, vierten, fünften Mal der AfD ihre Stimme geben wollen. Und das bedeutet, man muss hart arbeiten, man muss in die Fläche gehen, auch als demokratische Partei, und sich vor Ort den Herausforderungen stellen und tatsächlich andere Angebote machen als die AfD mit ihrer ressentimentgeladenen Politik.
Bereits der dritte Landesverband als gesichert rechtsextremistisch, die Jugendorganisation der AfD ist es auch. Also nur eine Frage der Zeit, bis diese Einstufung für die gesamte Partei bundesweit kommt?
Das ist nicht unwahrscheinlich. Wenn man sich den letzten Verlauf der letzten Jahre anschaut, kann man ganz klar sehen, es gab schon viele Landesämter, die diese Einschätzung teilten. Sachsen war lange Zeit das Schlusslicht. In der Runde dieser Landesämter haben sie eher andere Schwerpunkte gesetzt. Insofern ist das jetzt auch für das Landesamt überraschend. Eine richtige Entscheidung, aber auch eine überraschende. Und da Sachsen bisher im Grunde genommen eher der Bremser war, kann man jetzt davon ausgehen, dass auch andere Landesämter folgen werden.
Und wäre dann nicht ein Verbotsverfahren irgendwann konsequent?
Als Wissenschaftler halte ich das für eine sehr problematische Frage. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Das ist eine juristische Entscheidung und Abwägungsfrage und auch eine politische. In Anbetracht der Tatsache, dass wir es hier momentan mit einer so großen Mobilisierung zu tun haben, plädiere ich derzeit für eine inhaltliche Auseinandersetzung. Eine inhaltliche Auseinandersetzung ist deutlich zu machen, es ist eine antidemokratische Partei, die momentan demokratisch legitimiert ist, aber die Gesellschaftsvorstellung hat, die wir nicht wollen können. Aber ob der nächste Schritt dann ist, sie zu verbieten, obwohl es derartige Mobilisierung gibt, das muss man sich reiflich überlegen.
Herr Decker, vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
Ja, danke Ihnen für Ihr Interesse.
Und zur Einstufung der AfD in Sachsen als gesichert rechtsextremistisch. Jetzt die Meinung von Julia Kritjan, der Chefredakteurin des Mitteldeutschen Rundfunks.
Diese Entscheidung ist überfällig. Und sie muss Konsequenzen haben. Nicht bei der AfD, die sieht sich eher bestätigt. Wieder kann sie sich als Opfer inszenieren und gleichzeitig hemmungslos weiterhetzen. Die Partei hat längst gelernt, je radikaler sie auftritt, desto mehr Wähler zieht sie an. Übrigens in Ost und West. Hier muss Politik Antworten geben. Die Krisen sind komplex und dennoch lassen sich Kompromisse und Mehrheiten finden, ohne die AfD. Dafür verständlich, nachvollziehbar und auf Augenhöhe mit den Menschen in diesem Land. Für die Demokratie ist es hoffentlich ein Weckruf. Der Verfassungsschutz kann nun in gleich drei Bundesländern mit geheimdienstlichen Mitteln Beweise für einen eventuellen Verbotsantrag sammeln. Allerdings, der juristische Ausgang wäre ungewiss. Und ein Verbot könnte nur Symptome kurieren. Überzeugte Anhänger rechtsextremer Positionen verschwinden nicht per Gerichtsbeschluss. Die wehrhafte Demokratie braucht daher auch uns, die Mehrheit in diesem Land. Die AfD ist zwar demokratisch gewählt, aber sie will diese Demokratie abschaffen. Diesem Ansinnen müssen wir uns Tag für Tag entgegenstellen. Minderheiten und unterschiedlichste Lebensentwürfe schützen und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft verteidigen. Aussitzen ist keine Option.
Die Meinung von Julia Kretjan. Europäischen Boden unter die Füße zu bekommen. Mit diesem Ziel wagen jedes Jahr Zehntausende Menschen die Überfahrt in kleinen Booten über das Mittelmeer. Viele ertrinken dabei, viele schaffen es aber, auch dank der Hilfe von privaten Seenotrettern. Vorgestern haben wir Ihnen hier in den Tagesthemen die Reportage unserer Reporterin Christina Böker gezeigt, die einen solchen Hilfseinsatz der Organisation Ärzte ohne Grenzen begleitet hatte. Dabei hat sie auch zwei gerettete Brüder aus Syrien kennengelernt, die ihr erzählten, dass sie unbedingt weiter nach Deutschland wollten. Und keine drei Tage später, nachdem sie das süditalienische Festland erreicht hatten, haben sie es auch geschafft. So führte ihr Weg in den vergangenen Tagen zuerst von der Hafenstadt Taranto in eine Aufnahmeeinrichtung in Lecce. Von dort ging es dann weiter quer durch Italien nach Mailand und dann über die Grenze in die Schweiz nach Zürich und von dort weiter nach Deutschland. Unsere Italien-Korrespondentin Anja Miller konnte sie auf einem Teil des Weges begleiten, unter der Bedingung, dass wir nicht ihre Gesichter zeigen.
8 Uhr morgens in Taranto. Unter den 44 Migranten, die von dem Rettungsschiff von Ärzte ohne Grenzen an Land gebracht werden, sind auch der Syrer Mohammed und sein Bruder Ibrahim. Hier betreten sie erstmals europäischen Boden. Wir wollen wissen, wie es für sie jetzt weitergeht, denn ihr Ziel ist Deutschland. Ein Bus bringt sie sofort vom Hafen zu einer nahegelegenen Registrierungsstelle. Hier werden die Pässe überprüft, Fingerabdrücke genommen. Damit sind sie offiziell erfasst, gemäß dem europäischen Dublin-Abkommen. Dann fährt ein Bus nach dem anderen die Menschen in verschiedene Aufnahmelager in der Gegend. Wir erfahren, dass Mohammed und sein Bruder in ein Camp 80 Kilometer entfernt bei Lecce gebracht werden und fahren dorthin. Es ist eine offene Einrichtung, die sie jederzeit wieder verlassen können. Die beiden sind schon unterwegs Richtung Stadt. Ich möchte nach Deutschland gehen, weil es ein demokratisches Land ist, das alle Menschen beschützt, die Opfer von Kriegen sind. Ich habe Freunde dort, in München, Berlin, Stuttgart, Düsseldorf. Sie wollen zum Bahnhof von Lecce und von dort den Zug nach Mailand nehmen. Nach Mailand werde ich irgendeine Möglichkeit finden, nach Deutschland zu kommen. Mit dem Zug, dem Auto. Zur Not laufe ich. Mohammed und Ibrahim kommen aus Damaskus. Den ersten Teil der Reise haben sie selbst organisiert, bis Libyen, dann Schleuser bezahlt. 4.000 Dollar von Libyen nach Italien, nur dafür. Ich habe 2 Jahre in Bengasi gearbeitet, um die 4.000 zu verdienen. In Italien sind die Brüder auf sich gestellt. Auffällig ist, wie schnell sie Kontakte zu anderen knüpfen. In einem Café in der Nähe des Bahnhofs treffen sie auf 2 Tunesier. Wir bekommen mit, dass die Pässe der beiden abgelaufen sind und sie deswegen keine SIM-Karten bekommen. Ich habe ihnen von meinem Problem erzählt und sie geben mir eine SIM-Karte und sagten, und jetzt geh. Und pass auf dich auf. Uhr. Mohammed und Ibrahim nehmen den Nachtzug von Lecce nach Mailand. Die Mehrheit der Passagiere auf dieser Strecke von Süden nach Norden sind Migranten. Die italienische Polizei kontrolliert jedoch nur stichprobenartig, die beiden Brüder nicht. Dann plötzlich eine Planänderung. Statt mit dem Flixbus von Mailand nach München wollen sie jetzt mit der Bahn über die Schweiz nach Stuttgart. Dort sei es leichter, Papiere zu bekommen, hören sie von anderen Syrern im Zug. Nach der Registrierung in Italien und ohne gültige Ausweise die Grenze in die Schweiz zu übertreten, das verstößt gegen europäische Regeln. Aber welche Möglichkeit hätte Deutschland denn jetzt?
In der Theorie würde dann Deutschland an Italien das Gesuch der Rücküberstellung stellen, aufgrund der Dublin-Regelung, weil das Ersteinreiseland eben Italien gewesen ist. Das ist aber Theorie, jedenfalls im Augenblick, denn in der Praxis hat bereits seit einem Jahr Italien die Anwendung der Dublin-Regeln ausgesetzt.
Tag 2 der Reise. In Mailand nehmen Mohammed und Ibrahim den Nachmittagszug nach Chiasso in der Schweiz. Um 16.10 Uhr fährt der Zug aus dem Bahnhof aus. Hier endet unser Dreh, sie wollen nicht weiter gefilmt werden. Am Abend bekommen wir ein Foto aus Zürich.
We do it in Zürich.
10.23 Uhr am nächsten Tag, ein Foto aus Stuttgart mit Smiley. 74 Stunden nach ihrer Ankunft in Taranto sind Mohammed und Ibrahim in Deutschland. Aufgehalten oder kontrolliert hat sie niemand in Italien oder in der Schweiz.
Eine Lebensversicherung sollte sie sein, die gut gesicherte Grenze im Süden Israels, die Grenze zum Gazastreifen. Und doch konnten die Terroristen der Hamas sie vor 2 Monaten mit Leichtigkeit überwinden, zu Hunderten, um ihre Gräueltaten zu verüben. Wie war das möglich, wo doch die israelische Armee dort Tag und Nacht im Einsatz ist? Hat die wirklich nicht gemerkt, dass sich da irgendwas zusammenbraute? Offenbar hatten einige der Grenzschützer schon beobachtet, dass in den Tagen und Wochen zuvor etwas anders war entlang der Grenze. Doch ihre Warnungen wurden wohl in den Wind geschlagen, mit fatalen Folgen, berichtet Sophie von der Tann.
Eyal Eshel wartet auf einen Anruf vom Militär. Seit Wochen will er antworten, will wissen, was am 7. Oktober mit seiner Tochter Ronny passiert ist. Sie ist zu diesem Zeitpunkt als Soldatin auf der Militärbasis Nahal Oz direkt am Gazastreifen, feiert am Abend zuvor noch mit Kameradinnen das Ende des jüdischen Laubhüttenfestes. Ronny war erst 19 Jahre alt, ein großartiges Mädchen, die immer gelacht hat. Sie ist eine der Grenzbeobachterinnen, auch Augen der Armee genannt. Die Militäreinheit, alles Frauen, wertet Informationen von Kameras und Sensoren aus, überwacht alle Bewegungen an den Grenzen. Den Soldatinnen fallen in den Monaten vor den Terrorangriffen immer wieder verdächtige Aktivitäten an der Grenze bei Gaza auf. Wie diese Soldatin nun im israelischen Fernsehen berichtet. Es gab dieses Übungsgelände, wo Leute trainiert haben, wie sie Panzer einnehmen, wie sie aus Tunneln kommen. Wir konnten ihre Kampfübungen mit eigenen Augen sehen. Immer mehr haben dort trainiert. Habt ihr das gemeldet? Ja, aber wir wussten nicht, ob das weiterverfolgt wird. Es gab diese Stimmung, ach, das ist nichts Ernstes. Auch Eyals Tochter berichtet ihm immer wieder Verdächtiges.
Aber
Papa, sie spähen uns aus. Und wenn sie nah an den Grenzzaun kommen und dort Reifen verbrennen, verstecken sie auch Sprengstoff im Boden und machen Löcher in den Zaun. Das erzählte sie mir. Grenzbeobachterinnen hatten seit Monaten gewarnt, innerhalb des Systems Alarm geschlagen, aber keiner hat ihnen zugehört. Eyal will wissen, warum sie nicht gehört wurden. Denn am 7. Oktober werden Ronnys Warnungen wahr. Terroristen greifen auch ihre Militärbasis an. Sie wird getötet. Nur 2 Grenzbeobachterinnen überleben. Haben Offiziere sie als junge weibliche Soldatinnen nicht ernst genommen? In der Armeeführung gäbe es tatsächlich nicht genügend Frauen, sagt Miri Eisen, ehemals Oberst im israelischen Militär. Doch das Hauptproblem? Unser Fokus lag auf der Bedrohung aus dem Norden, von der Hisbollah und dem Iran, auf den zunehmenden Spannungen im besetzten Westjordanland. Außerdem war Israel innenpolitisch sehr geschwächt. Wir wussten von Plänen der Hamas, aber wir haben sie nicht für realistisch gehalten. Wir haben die Hamas unterschätzt. Eyal wartet immer noch auf den Anruf vom Militär. erfordert Konsequenzen. Auch das politische System hat versagt, denn letztlich kommen alle Entscheidungen fürs Militär von der Regierung, von der politischen Führung. Die Regierung hat hier auch versagt. Das war ein großes und grausames Versagen für uns alle. Schließlich klingelt sein Handy. Keine neuen Erkenntnisse. Offiziell heißt es, das israelische Militär konzentriere sich auf die aktuelle Situation. Erst nach dem Krieg werde man die Fragen des 7. Oktober klären. Eyal ist enttäuscht. Ihm reicht das nicht. Er habe keine Zeit zu warten.
Und die aktuelle Lage in Nahost, die Kämpfe im Gazastreifen, die waren heute einmal mehr Thema bei den Vereinten Nationen in New York. Dort wurde im UN-Sicherheitsrat am Abend über eine Resolution beraten, in der eine sofortige humanitäre Feuerpause gefordert wird. Und vor wenigen Minuten haben die Sicherheitsratsmitglieder darüber auch abgestimmt. Da jetzt Marion Schmickler in New York. Mit welchem Ergebnis denn?
Ja, diese Resolution ist gescheitert am Veto der USA. Es gab 13 Länder, die für die Resolution waren. Großbritannien hat sich enthalten. Die USA hat von einer enttäuschenden Resolution gesprochen, weil sie sagen, es fehlte darin zum Beispiel eine Klausel, die dem Roten Kreuz ermöglicht, Zugang zu den Geiseln zu bekommen. Auch das Selbstverteidigungsrecht Israels sei darin nicht enthalten. Aber der wichtigste Knackpunkt war tatsächlich die Forderung nach einer sofortigen humanitären Feuerpause. Und es war, ging mehr weiter noch. Ein Waffenstillstand, da hat der Botschafter gesagt, das sei unrealistisch und auch gefährlich, weil er glaubt, dass die Hamas das nutzen werde, um sich neu aufzustellen und dann vielleicht sogar noch stärker zuzuschlagen. Und tatsächlich war das hier ein sehr spannender Tag in New York, weil bis zum Schluss es die Hoffnung gab, dass die USA sich bewegen und dass die USA möglicherweise zumindest mit einer Enthaltung diese Resolution durchgehen lassen, weil es in den letzten Tagen durchaus sehr viel schärfere Töne gab aus der amerikanischen Regierung, von Außenminister Blinken zum Beispiel. Aber auf der Weltbühne Israel in den Rücken zu fallen, das hat jetzt diese Abstimmung gezeigt, dass so weit wollten die Amerikaner nicht gehen.
Marion Schmickler, vielen Dank für die Informationen live aus New York. Und weitere Nachrichten von heute hat jetzt Thorsten und die beginnen mit dem Warnstreik bei der Deutschen Bahn.
Der Warnstreik der Lokführergewerkschaft GDL hat den Bahnverkehr in Deutschland weitgehend lahmgelegt. Rund 80% der Fernzüge sind seit gestern Abend ausgefallen. Auch auf Regional- und S-Bahnen haben Reisende und Pendler häufig vergeblich gewartet. Der Streik endet in diesen Minuten. Die Auswirkungen werden aber wohl auch noch am Wochenende zu spüren sein. Die GDL will im Tarifstreit mit der Bahn vor allem die 35-Stunden-Woche im Schichtdienst durchsetzen. Die Europäische Union hat sich auf neue Energievorgaben für Gebäude geeinigt. EU-Parlament und Mitgliedstaaten verständigten sich zum Klimaschutz auf strengere Anforderungen an die Energieeffizienz für private und öffentliche Gebäude. Eine umfassende Sanierungspflicht für Hausbesitzer, wie ursprünglich geplant, kommt demnach aber nicht. Vertreter der Wohnungswirtschaft lobten den Kompromiss, Umweltschützern sind die Ergebnisse dagegen nicht schlagkräftig genug. Der Südwestrundfunk bleibt unter der Leitung von Intendant Kai Gnifke. In Mainz wurde er im ersten Durchgang von den Aufsichtsgremien für 5 weitere Jahre gewählt. In seiner zweiten Amtszeit will Gnifke insbesondere die digitale Transformation des SWR mit Streaming-Angeboten vorantreiben. Zudem kündigte er eine engere Zusammenarbeit zwischen ZDF und ARD an. Gnifke hat derzeit auch den Vorsitz der ARD inne. Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus dürfen an den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Paris teilnehmen, allerdings unter Auflagen. Das hat die Spitze des Internationalen Olympischen Komitees entschieden. Als Bedingung dürfen die Sportler nur als neutrale Einzelathleten antreten. Zudem dürfen sie nicht aktiv den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützt haben. Ein Jahr vor der geplanten Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame hat sich Frankreichs Präsident Macron zufrieden mit dem Stand der Baumaßnahmen gezeigt. Der Zeitplan werde eingehalten. In Paris kündigte Macron an, zur Wiedereröffnung im kommenden Jahr Papst Franziskus einzuladen. Das historische Bauwerk war im April 2019 durch einen Großbrand stark beschädigt worden.
Egal, ob wir uns an ein besonders leckeres Essen erinnern, ob man in bestimmten Situationen große Freude empfindet oder ob Menschen abhängig werden von Alkohol oder Nikotin. Reine Kopfsache, könnte man sagen. Denn eine entscheidende Rolle spielt das sogenannte Belohnungssystem des Gehirns. Und genau da glühen die Synapsen offenbar auch, wenn Menschen immer tiefer in den Online-Strudel der sozialen Medien gezogen werden. Wenn Handys, Konsolen und Co. süchtig machen, dann soll das als Krankheitsbild eingestuft werden. Das fordern Wissenschaftler, vor allem mit Blick auf Jugendliche, deren Gehirne sich noch entwickeln. Jörg Poppendiek berichtet.
Ein Tag am Smartphone kann lang sein. Hier die Handynutzung einer 14-Jährigen im Zeitraffer. Wissenschaftler aus aller Welt untersuchen mittlerweile, was im Gehirn passiert bei TikTok, Insta und Co. Im Fokus Jugendliche. Die verbringen laut einer EU-Studie mehr als 3 Stunden täglich im Netz, vor allem auf Social-Media-Plattformen.
Also wenn ich morgens aufstehe, ist schon der erste Griff erstmal zur Brille, aber dann schon zum Handy. Dann gucke ich einmal rauf, ob irgendwie Nachrichten gekommen sind.
Instagram so über den Tag verteilt, je nachdem. Und sowas wie YouTube auch sehr häufig, während ich irgendwie aufräume oder so.
Vor allem während der Corona-Zeit dann so knapp 2-3 Stunden, die ich dran gehangen habe. Das war dann schon heftig, als ich das gelesen habe, weil ich das nicht so empfunden habe, dass es so viel Zeit gefressen hat.
Die großen Social-Media-Unternehmen stehen in der Kritik. Der Vorwurf, sie schaffen vor allem bei jungen Menschen bewusst Abhängigkeiten und das in einer Phase, in der die Gehirnentwicklung noch nicht abgeschlossen ist.
Was die Unternehmen machen, ist, sie optimieren eigentlich den Inhalt, den sie zeigen, darauf, dass der Nutzer möglichst lange die Software benutzt. Das könnte Instagram sein, Facebook, TikTok etc. Das Ziel ist, Werbung zu zeigen für das Unternehmen. Das ist das Businessmodell. Für den Nutzer bedeutet das, er bekommt immer wieder Inhalte gezeigt, die überraschend und belohnend sind und dadurch auch das Dopaminsystem beeinflussen.
Dopamin gilt als das Glückshormon. Es wird beim Scrollen und Liken in hoher Frequenz immer und immer wieder ausgeschüttet. Das Gehirn wird überstimuliert.
Ab jetzt möglichst den Kopf nicht mehr bewegen, ja?
Neurowissenschaftler gehen davon aus, dass ähnliche Mechanismen greifen wie bei Alkohol oder Kokain. Eine Social-Media-Sucht kann unter anderem Angststörungen und Depressionen auslösen. Die Forscher sehen einen enormen Handlungsbedarf, fordern, dass diese Abhängigkeit offiziell als Erkrankung anerkannt wird.
Es gäbe mehr Forschungsgelder, sobald man soziale Medien als eine Verhaltenssucht anerkennt. Auf der anderen Seite ist es auch für die Akzeptanz in der Bevölkerung besser. Man hat bessere Möglichkeiten zu behandeln.
Und noch etwas braucht die Wissenschaft dringend, um das Phänomen Social-Media-Sucht besser untersuchen zu können. Die Daten der großen Plattformen.
Wir haben das jetzt die letzten fast schon 20 Jahre passieren lassen und die Plattformen ihre Algorithmen optimieren lassen und sehen die gesellschaftlichen Auswirkungen immer mehr. Und da brauchen wir bessere Einsichten.
Der Einfluss auf die Gehirnentwicklung von Millionen junger Social-Media-Nutzer gilt in der Wissenschaft als das größte Experiment der Menschheitsgeschichte. Ausgang? Ungewiss.
Nicht ganz so ungewiss ist, welches Wetter uns morgen erwartet. Die Aussichten mit Donald.
Ja, Ingo, da werden die meisten nicht so begeistert sein. Wir schauen erstmal drauf auf die gesamte Wetterlage. Unser Tiefausläufer von heute liegt dann schon über Polen. Wir haben also so eine kleine Regenpause zumindest. Aber wenn wir hier hinschauen, sehen wir schon das nächste Tief namens Vanya. Und das wird dann am Nachmittag von Westen her wirklich massiv Regen zu uns hereindrücken. Der Wind wird dann auch auffrischen. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht für alle Wintersportfans. Das geht auch so weiter. Also in der nächsten Woche, zumindest bis Mitte der Woche, werden wir die milde Atlantikluft mit sehr viel Regen abbekommen. Und wir können mal schauen, wie viel Niederschlag da zusammenkommt bis Montagabend schon. Wir sehen also schön diese Regengebiete, die in Richtung Mitteleuropa ziehen und vor allem sehr eindrucksvoll hier diese schmale Linie, die auch den Norden von Spanien beeinflusst und dann bis zu den Alpen weiterzieht. Das sind dann wirklich Regenmengen von zum Teil über 100 Liter Regenwasser pro Quadratmeter. Und jetzt haben wir das Problem, starkes Tauwetter und diese Regenfälle treffen aufeinander in den Alpen und deswegen müssen wir die Hochwassergefahr vor allem an Donau und Rhein weiter beobachten. Jetzt beobachten wir die Nacht und da ist dann so, dass im Osten letzter Schneefall aufhört, vor allem Richtung Niederbayern noch Schneeregen zum Teil, aber morgen früh ist das Ganze vorbei. Dann kann es mal kurzzeitig etwas auflockern, bevor aber dann dieses nächste große Regengebiet im Westen Dauerregen verursacht und sich bis zum Abend dann auch weiter in den Osten und nach Bayern ausweiten wird. Die Temperaturen sind immer noch gestaffelt, im Osten immer noch 0 bis minus 3 Grad als Tiefstwert, im Westen immerhin sehr laue 7 Grad. Morgen dann auch hier die höchsten Temperaturen, das sind dann so entlang des Rheins 10 bis 11, vereinzelt mal 12 Grad. Im äußersten Osten bleiben wir noch so bei 2 bis 5 Grad maximal hängen. Der Trend für die nächsten Tage. Am Sonntag dann vorübergehend im Süden etwas freundlicher, bis zu 12 Grad. Zwischendrin schauerartig verstärkte Regenfälle. Der Nordosten noch leicht unterkühlt mit plus 3 Grad Höchsttemperatur. Am Montag wird es im Süden stärker regnen. An der Nordsee kann es sogar Gewitter geben. Es wird sogar noch milder, bis zu 14 Grad, also fast frühlingshaft.
Donald Becker, vielen Dank für diese Aussichten. So viel für die Tagesthemen von heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit einem Tatort, und zwar einem aus Wien.
Und Nachrichten gibt es jederzeit auf tagesschau24 und tagesschau.de.
Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.
Schönen Abend, tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.